Wir beschäftigen uns in meinen Predigten, wenn ich mal so sagen darf, gerade mit dieser Textstelle, in der Jesus darüber spricht, wie wir unsere Ressourcen einteilen und vergeben. Und in Matthäus 6 ist die grundlegende Stelle dafür, die lese ich noch einmal vor. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus fragt uns, wo wir unsere Schätze sammeln. Und wir haben gehört, wie er sagt, seid vorsichtig. Setzt nicht eure ganzen Ressourcen nur dafür ein, Hauptsache irdische Schätze anzuhäufen. Es macht wirtschaftlich gesehen keinen Sinn. Und mal einen weiter. Diese ganze Aufzählung noch einmal hier. Es macht ökonomisch gesehen, wirtschaftlich gesehen keinen Sinn. Es macht emotional gesehen keinen Sinn. Denn all diese Dinge, die ihr anläuft, erhöhen eigentlich nur euren Stresspegel, weil ihr euch darum kümmern müsst, weil ihr euch darum dreht. Denn es macht euch unempfindlich für die Nöte anderer. Wenn ihr eine große Menge irdischer Güter anhäuft, dann entfernt ihr euch quasi automatisch von Menschen, die wenig haben. Ihr verliert den Bezug dazu, wie sie leben, wie sie manchmal leben müssen, was für sie wichtig ist, was für sie schwierig ist. Es wiegt euch in einer Sicherheit, die eigentlich gar nicht da ist. Es kann eure Seele nicht wirklich befriedigen und am Ende der Zeiten, so sagt es ja die Bibel, werden sowieso diese irdischen Dinge ohnehin verbrennen. Das war der Inhalt meiner ersten beiden Predigten zu diesem Thema. In der letzten Predigt, jetzt haben wir gesehen, Jesus spricht als zweites von den himmlischen Gütern, von den geistlichen Werten. Und er sagt hier in Vers 20, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Er spricht also, wie wir mit zeitlichen Ressourcen, mit dem, was wir bekommen haben, an Zeit, an Geld, an Kraft, an Intelligenz, an Mut, an all dem, womit er dich ausgestattet hat, damit du dein Leben leben kannst, diese Dinge, die zunächst einmal für diese Zeit ja wichtig sind, wie du damit eben auch ewige Werte schaffen kannst, wie du aus zeitlichem Leben etwas Ewiges machen kannst. Und wir haben letztes Mal angefangen zu fragen, wie geht das? Wie machen wir das? Das ist hier unheimlich interessant. Das ist doch ganz, ganz wichtig für uns, wenn wir uns mal vorstellen, wir können tatsächlich etwas für die Ewigkeit bewegen, hier schon mit dem Wenigen, was wir haben. Es waren zwei Dinge, die wir uns bisher angeschaut haben. Joas hat das eine schon genannt, das ist die Anbetung Gottes. Wir haben es eben getan. Es ist etwas vom Wichtigsten, was wir als Gottes Kinder tun können auf dieser Welt, ihm Ehre, Lobpreis, Anbetung zu geben für seine Güte, seine Größe, seine Gnade, für all das, was er möglich macht, damit wir dieses Leben überhaupt haben. Und Gott möchte das. Er sagt uns das an verschiedenen Stellen. Er möchte unsere Anbetung. Dafür sind wir geschaffen. Dafür sind wir sein Gegenüber als Spiegel seiner Größe. Und wir haben auch festgestellt, diese Welt betet ihn nicht an. Diese Welt verlacht seinen Namen, vergisst seinen Namen. Es werden alle möglichen Dinge über Gott gesagt. Deswegen lasst uns als seine Kinder ihm das geben, was ihm gebührt, unsere Anbetung. Und der zweite Punkt, den wir noch gesagt haben, war, die Bibel sagt, dass jede positive Arbeit an unserem Charakter eine Investition in Gottes ewiges Königreich ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns dafür entscheiden, nicht selbstsüchtig zu sein in unserem Alltag, sondern uns einmal mehr wie Christus zu verhalten, wie Jesus zu verhalten. Das sind immer so die kleinen Entscheidungen in unserem Alltag, oder? Wo wir genau wissen, du kannst jetzt so oder kannst jetzt so. Und jedes Mal, wo wir diese kleine Entscheidung zugunsten von dem treffen, dass wir sagen, wir wollen so wie Jesus sein, wie Jesus handeln, an dieser kleinen einen Stelle, jedes Mal bauen wir mit an Gottes Reich. Das sind oft die ganz kleinen, unscheinbaren, oft nervigen Situationen im Alltag, wo du denkst, oh wei, wie bin ich jetzt da nur wieder reingeraten, wo wir dann über unseren Schatten springen können und sollen, unseren Stolz zurückstellen, diesen Impuls zum Negativen widerstehen und dadurch einen Schritt weiterkommen auf diesem Weg unserem Herrn hinterher, Jesus hinterher. Unser Alltag ist deswegen voller Möglichkeiten, himmlische Schätze zu sammeln. So, war eine längere Einleitung. Bis hierher sind wir gekommen. Jetzt erstmal einmal durchatmen, denn jetzt geht es noch einmal weiter. Eine dritte Möglichkeit, wie wir heute schon in dieser Zeit an Gottes ewigem Königreich mitbauen können, das ist Hilfe für Bedürftige. Da, wo wir Nöte sehen, da, wo wir Menschen in Not sehen, dass wir dort eingreifen und helfen. Und Jesus selber sagt uns, jedes Mal, wenn du einem Bedürftigen etwas Gutes tust, dann sammelst du etwas zu deinem Schatz im Himmel. Es steht hier, ich weiß nicht, ob ihr es so gut lesen könnt, in weiß, wer einen meiner unbedeutendsten Nachfolger auch nur mit einem Schluck Wasser erfrischt, der wird seinen Lohn erhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wisst ihr, ich kenne diesen Vers schon lange. Aber als ich ihn jetzt wieder gelesen habe, ist mir etwas ganz neu aufgefallen. Nämlich, dass Jesus hier nicht sagt, derjenige von euch, der das Weltwasserproblem löst, der kriegt einmal irgendwann einen ganz, ganz großen Schatz im Himmel. Er sagt auch nicht, derjenige, der das Welthungerproblem löst, derjenige, der den Ukraine-Krieg beendet, derjenige, der den Gaza-Konflikt löst, der bekommt dafür mal eine Belohnung. Jesus legt die Latte überhaupt nicht so hoch, sondern er sagt, ich verlange von meinen Nachfolgern nicht mehr, als dass sie einfach nur mit einem Herz der Barmherzigkeit durch ihr Leben gehen, durch ihren ganz normalen Alltag gehen. Und da helfen, wo sie stehen, mit den Mitteln, die sie haben. Einfach mit dem, was ihm zur Verfügung steht, denjenigen helfen, denen sie begegnen. Mehr verlangt Jesus gar nicht, denn er weiß, wenn alle seine Nachfolger auf der Welt das tun würden, dann würde tatsächlich dieser Planet sich verändern. Wenn alle mit dieser Haltung durch ihren Alltag gehen würden, dann wäre etwas spürbar anders. Dann würden sich Dinge verändern. Das ist doch genial, nicht wahr? Jesus zeigt uns hier einen Weg auf dem du, auf dem ich einen Unterschied auf dieser Welt machen können. Wie oft schaust du die Nachrichten und siehst das Elend und siehst die Krisengebiete dieser Welt und du sagst, ey, wenn ich das alles sehe, vergiss es doch. Ich könnte alles, was ich verdiene, alles, was ich besitze, verkaufen und für wohltätige Organisationen spenden. Es würde überhaupt keinen Unterschied machen. Ich kann mit meiner kleinen Macht, mit dem, was ich mit meinem Leben vermag, kann ich doch überhaupt nichts bewegen. Brauchst du gar nicht, sagt Jesus. Brauchst du gar nicht. Ich erwarte gar nicht von dir, dass du die Welt rettest. Geh du nur mit offenen Augen durch deinen Alltag und ich werde deinen Krug füllen. Geh du mit offenen Ohren durch deinen Alltag und ich werde dich ansprechen, wo deine Hilfe gefragt ist. Und du kannst mit deinen Mitteln helfen und es wird einen Unterschied machen für den Menschen, dem du begegnest und für deinen Schatz im Himmel. Wir hatten gerade vor einer Weile irgendwo in diesem Zusammenhang diese Geschichte schon mal gehört von dem kleinen Jungen an der Küste von Florida. Ich glaube, es ist den meisten schon bekannt, ich erzähle sie trotzdem. Ein gewaltiger tropischer Sturm hat Zehntausende von Seesternen an den Strand gespült, die da jämmerlich zugrunde gehen. Und der kleine Junge war so voller Mitleid für diese Seesterne, dass er dort am Strand lang lief und die Seesterne alle reinschmiss zurück ins Wasser, damit sie weiterleben können. Es kommt ein älterer Mann vorbei, schaut auf den Strand, auf die Zehntausenden von Seesternen und sagt zu dem kleinen Jungen, du könntest das den ganzen Tag lang tun und es würde überhaupt keinen Unterschied machen. Der Junge schaut auf den einen Seestern in seiner Hand und sagt, nur also für den hier macht es einen gewaltigen Unterschied. Und schmeißt ihn zurück. Das ist die Botschaft, wisst ihr? Lass dich nicht abstumpfen von all dem Elend, das über uns hereinbricht, an so vielen Stellen, wo wir überhaupt nur in die Medien hineinschauen. Es geht um den einen, dem du jetzt gerade helfen kannst. Wir haben als Gemeindeleitung vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen von einem Ehepaar mit Migrationshintergrund, wie sich herausstellte. Und ihnen wurde unverschuldet hier in Gronau ihre Wohnung gekündigt. Sie hatten jetzt schon einige Tage in ihrem Auto verbringen müssen. Die haben tatsächlich im Auto gewohnt, haben dort übernachtet, wussten nicht wohin, konnten nirgendwo anders bleiben. Naja, wenn man so eine E-Mail bekommt, nicht wahr? Da ist man immer erstmal vorsichtig. Was wollen die? Was machen die? Wir haben uns also vorsichtig kennengelernt. Und dann haben wir ihnen angeboten, hört mal, ihr könnt doch ein paar Nächte hier bei uns im Gemeindehaus schlafen. Das haben sie dankbar angenommen. Manche von euch erinnern sich, wir hatten so eine Rundschreiben gemacht. Wenn ihr ins Gemeindehaus geht, erschreckt euch nicht, da sind zwei Leute, wenn die euch über den Weg laufen. Ne? Und macht bitte die Alarmanlage nicht an, sonst macht's. Einige von euch erinnern sich, ein paar Tage sind sie hier geblieben, dann sind Edith und Andreas eingesprungen und haben ihnen für ein paar Monate die kleine Wohnung angeboten, die sich hier Olympiaweg 8 im Dachgeschoss befindet. Und da wohnen sie jetzt und sie haben zwischendrin eine neue Arbeit gefunden und es geht langsam für sie wieder aufwärts. Und ihr habt sie sicher auch schon mal gesehen, sie waren schon ein paar Mal hier im Gottesdienst. Gestern haben sie hier unser ganzes Gemeindehaus geputzt. Heute sitzen wir gemeinsam hier in dem frisch geputzten Gemeindehaus. Tini und ich waren eigentlich dran, aber wir waren im Urlaub und da haben sie es für uns übernommen. Und heute sind sie hier. Goran und Mary, wollt ihr bitte einmal aufstehen? Ein ganz herzliches Willkommen. Es ist so schade, dass die Sprachbarriere da ist. Sie würden sich ausschütten vor Dankbarkeit. Das habe ich schon so manches Mal von Ihnen gespürt. Und ihr seid herzlich willkommen in unserer Mitte und es ist schön, euch unter uns zu haben. Ihr habt euren Applaus bekommen, dürft euch wieder setzen. Haben wir das Obdachlosenproblem in Deutschland gelöst? Nicht ganz. Es war nicht viel mehr als ein Becher mit Wasser für jemanden, der Durst hat. Aber es ist das, was wir tun konnten. Und Gott schenke uns offene Ohren und offene Herzen, dass wir solche E-Mails, solche Hilferufe dann nicht einfach immer gleich in diese Ecke stellen. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Aber dass wir vielleicht mal ein bisschen offener noch einmal nachhören, noch einmal nachfragen, ist da ein Mensch, der in Not ist? Und kann ich mit dem Wenigen, das ich machen kann, kann ich hier an dieser Stelle eingreifen? Marianne geht gerade raus. Marianne, du warst die Eigentliche, die den ersten Schritt gegangen ist hier bei unserem Ehepaar. Vielen Dank nochmal. Gott schenke uns einfach offene Herzen, offene Ohren, offene Augen, wo seine nächste Aufgabe für uns ist. Denn dein Alltag geht weiter und es sind neue Dinge da. So, wir kommen noch zu einem vierten und letzten Punkt. In 1. Korinther 15, Vers 58 lesen wir, dass jedes Opfer, das wir zum Bau des Reiches Gottes bringen, indirekt auch eine Investition in das ewige Königreich ist. Also alles, was wir tun, so für sein Reich auf dieser Welt, für das, was Gott getan haben möchte. Es heißt da in 1. Korinther, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Paulus sagt an dieser Stelle, jedes Mal, wenn du dich entscheidest, etwas für Gottes Reich zu tun, und damit, das meine ich jetzt ganz universell, ja, das ist früher immer so gesagt worden, so mit dem, was du hier im Olympiaweg 6 tust, nicht wahr? Also so begrenzt, das meine ich gar nicht. Auch, na klar, was wir hier in der Gemeinde tun, miteinander bewegen. Aber das, was du auch in deinem Alltag, auf deinem Weg auf deinem Weg in Gottes Reich quasi tust. Oh, da kommt ein Flugzeug. Alles das, was du tust an dieser Stelle, das zählt mit, das zählt dort hinein. Jedes Mal, wenn du ein Opfer bringst an Zeit oder Einsatz oder Kraft oder Geld für Gottes Königreich, Gott registriert das. Er sieht das, er kriegt das mit. Wisst ihr, ich glaube, dass das für uns Christen in der westlichen Hemisphäre
im Moment ein wirklich ermutigender Vers sein kann. Was haben wir alles schon in dieser Gemeinde auch versucht, um Menschen zu erreichen, nicht wahr? In der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit. Wie viele Menschen sind durch unsere Räume hier gegangen? Manche sind geblieben, viele sind wieder weggegangen. Man fragt sich natürlich schon manchmal, was bringt das alles? Oder schau nur einfach bei dir selber in dein Leben. Wie oft hast du versucht, einem anderen zu helfen? Hast dich für ihn eingesetzt, hast dich für ihn verwendet, hast Dinge möglich gemacht für ihn und hast versucht, so etwas von Gottes Liebe weiterzugeben. Und man fragt sich manchmal, was kommt zurück? Was bleibt denn davon? Wie oft sah es hinterher dann manchmal ganz genauso aus wie vorher? Und oft bleibt das Gefühl, das hat nichts gebracht, es ist nichts bei rausgekommen. Es sind so wenig sichtbare Ergebnisse. Ist das all den Aufwand wert? Und Paulus sagt hier, ja, ja, das ist es, es ist wert, bleibt fest im Glauben und in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so verschenkt, vielleicht kennt ihr mir noch dieses Lied, es geht nichts verloren von dem, wenn sich Liebe verschenkt. Dein Geld, das du für Gottes Sache gibst, dein Einsatz hier für diese Gemeinde auch, hier sehe ich es ja am ehesten, oder sonst in irgendeinem Dienst, wo du den auch vor Gott bringst. Deine Arbeit mit den Kindern, in den Kindergruppen hinten, das, was wir jetzt gerade wieder, was gerade jetzt in dieser Zeit wieder hinten läuft, damit wir hier unsere Ruhe haben dürfen. Schön, nicht wahr? Was für ein Einsatz da hinten. Sich immer wieder jede Woche was neu zu überlegen. Und wir dürfen hier schön gemeinsam uns konzentrieren und einfach diese Ruhe haben und uns ansprechen lassen von Gott. Die äußeren Dienste, die am Haus hier geschehen, das Putzen, immer wieder neu. Deine Zeit in der Küche, Meet and Greet. Oh, was haben wir es heute Morgen vermisst, oder? Ich hätte gerne noch einen Kaffee gehabt. Den Kuchen, den du backst für montags, wenn wir unser Café hier öffnen für die anderen. Deine Zeit vor dem Computer, wenn du Dinge vorbereitest, deine Investitionen in einen Menschen, der Hilfe, Unterstützung braucht und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Die Vorbereitung für manche Gruppenstunden hier, die Unsicherheit, kann ich das so bringen? Ist das gut, ist das nicht gut? Das Zittern deiner Knie, wenn du dich hier einsetzt, vor Leuten stehen sollst und das alles machst du noch in deiner Freizeit. Das soll ja auch noch Spaß machen. Also wisst ihr, manch ein Arbeitskollege würde dich doch für bekloppt erklären, dass du hier so viel Zeit und Geld einsetzt. Der würde doch sagen, bist du bescheuert, was für ein blöder Hund bist du, dass du so viel von deinen Ressourcen hier verschwendest. Paulus sagt dir, du bist nicht bekloppt. Du bist nicht bekloppt. Es ist es wert. Es ist es wert. Manches kann man hier schon erkennen, wie schön, ja, wenn wir was tun und wir merken tatsächlich, oh, es hat sich was bewegt. Vieles aber, was durch deinen Einsatz geschehen ist, vielleicht gerade durch den Einsatz von manchen, die hier nie in Erscheinung treten. So ein paar stehen mal auf der Bühne. Von vielen sieht man immer gar nichts hier. Vieles von deren Einsatz, was man gar nicht wahrnimmt, da werden die Früchte oftmals dann tatsächlich erst in der Ewigkeit sichtbar sein. Aber es wird so sein, liebe Leute, es wird so sein. Gott misst an dieser Stelle anders. Und wisst ihr, ich möchte an dieser Stelle noch einmal so ein bisschen die Eltern unter uns herausfordern. Gerade die jungen Eltern. Vielleicht hören sie es nochmal irgendwann, wenn sie es auch im Internet anhören oder so. Bei jedem, der Kinder hat, kommt ja irgendwann die Frage, wann fangen wir an, unseren Kindern beizubringen, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen sollen? Was leben wir ihnen vor? Was erleben sie bei uns in der Familie, wenn sie sich fragen, was ist wertvoll im Leben? Worum geht es im Leben? Wofür lohnt es sich, etwas einzusetzen? Was wird bei uns zu Hause von Mama und Papa eigentlich so gekauft? Wofür wird viel Geld ausgegeben? Was wird bei uns eigentlich so in der freien Zeit gemacht? Wo haben Mama und Papa für Zeit? Und wisst ihr, die große Frage dabei ist nicht, was hören Sie diesbezüglich von uns? Die große Frage ist, was sehen Sie an uns? Sehen unsere Kinder an uns, dass wir bemüht sind, mit unseren zeitlichen Ressourcen natürlich unser Leben zu leben, natürlich unser Leben zu genießen, aber immer auch diese ewige Perspektive irgendwo im Blick haben, dass wir sagen, Es gibt noch mehr, wofür wir uns einsetzen wollen auf dieser Welt. Es gibt eine Verantwortung, die Gott uns auch gegeben hat, wo wir etwas beitragen sollen.
Wisst ihr, die Botschaft, raffe, was du kannst, die hören deine Kinder schon alleine irgendwo anders. Da brauchst du dich nicht drum kümmern, das kommt von selber. Und mehr als uns lieb sein kann. Die Frage ist, sehen sie bei uns auch etwas anderes? Schau dir mal deinen Tag an, deine Woche, dein Jahr und dann frag dich, was vermittle ich durch mein Leben meinen Kindern, worauf es ankommt hier, was wichtig ist und wofür es sich lohnt, seine Ressourcen einzusetzen. Und dann frag dich auch, ist es das, was ich vermitteln will?
Und an dieser Stelle kehren wir noch einmal zum Anfang zurück. Über die Verteilung unserer Ressourcen haben wir ja nachgedacht. Und ich hoffe, dass wir wieder neu begriffen haben, dass es sich lohnt, in Jesu Sache zu investieren. Denn wenn wir uns diese Frage stellen, warum sollten wir himmlische Schätze sammeln? Warum soll ich mich in Gottes Königreich investieren? Und wenn wir dann nochmal diese Liste durchgehen hier von Anfang an, dann stellen wir fest, es macht Sinn. Es macht Sinn, sich für Gottes Reich zu engagieren. Es macht ökonomisch gesehen, wirtschaftlich gesehen Sinn, denn es verliert seinen Wert nicht, was wir für Jesus tun. Wie so viele Dinge hier auf dieser Welt. Es macht emotional gesehen Sinn, denn himmlische Güter erhöhen deinen Stresspegel nicht. Du musst dich hinterher nicht noch groß um sie drehen und kümmern. Du wirst dich eine Ewigkeit lang an ihnen freuen können. Es macht dich nicht unempfindlich für die Nöte anderer. Ganz im Gegenteil, wenn du Jesus folgst an dieser Stelle, kriegst du wache Augen, wache Ohren für das, was er von dir in deinem Alltag will. Es wiegt auch mich nicht in einer trügerischen Sicherheit, dass ich denke, ich habe viel, also bin ich unbesiegbar. Nein, ich weiß genau, wo ich stehe und wie viel ich noch habe in diesem Leben und wie viel auch nicht. Es schenkt hier schon meiner Seele wirkliche Befriedigung. Und es wird am Ende der Zeit nicht verbrennen. Sondern wir dürfen wissen, dass was wir aus Liebe zu Jesus tun, das wird Bestand haben. Deswegen helfe uns Gott beim richtigen Verteilen unserer Ressourcen.